Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und heute sprechen wir über eine beunruhigende Entwicklung. Denn Ärztinnen und Ärzte sind, genau wie andere Beschäftigte im Gesundheitswesen, in ihrem Arbeitsalltag immer häufiger verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt. Das geht zum Beispiel auch aus dem MB-Monitor 2024 hervor, für den der Marburger Bund bundesweit fast 10.000 angestellte Ärztinnen und Ärzte aus allen Bereichen des Gesundheitswesens befragt hat. Das Ergebnis? Insgesamt sagen 41% der Befragten, dass Gewalt im ärztlichen Arbeitsalltag heute häufiger vorkommt als noch vor 5 Jahren. Für Kliniken bedeutet das, ein gutes Konzept zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann auch zum Recruiting-Vorteil werden. Wie so etwas genau aussehen kann, das zeigt das Klinikum Leverkusen. Hier werden regelmäßig Schulungen angeboten, die zeigen, wie man richtig auf Aggression und Übergriffe reagieren kann. Organisiert werden die Kurse von Professor Mark N. Busche, Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie, und Jessica Odenthal, Diplom-Sportwissenschaftlerin und Gesundheitsmanagerin. Im Interview sprechen die beiden darüber, was konkret in gefährlichen Situationen hilft, wie ihr Konzept von den Kolleginnen und Kollegen am Klinikum Leverkusen angenommen wird und warum Kliniken auch in der Verantwortung stehen, ihre Mitarbeitenden effektiv vor Übergriffen zu schützen.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, Herr Professor Busche, Frau Odenthal, vielen Dank, dass Sie heute in unser Studio gekommen sind aus dem Klinikum Leverkusen, wo Sie sich um das Thema Gewaltprävention kümmern. Wir lesen ja leider immer häufiger, dass Gewalt gegen medizinisches Personal zunimmt. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Gibt's mehr Gewalt als früher, so aus Ihrer Erfahrung? Oder wie erleben Sie das in Leverkusen?
Vielen Dank für die Einladung. Gewaltprävention ist eines unserer Themen hier am Klinikum Leverkusen, in dem wir sehr aktiv sind. Und ja, Gewalt ist mehr geworden aus 2 Gründen. Zum einen ist das Thema so ein bisschen aus der Tabuzone gerückt. Das heißt, es wird nicht mehr totgeschwiegen, was ja durchaus ein positiver Aspekt ist, um den Mitarbeitenden helfen zu können, um sie schützen zu können. Und zum anderen haben wir aber trotzdem bemerkt, dass sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit in den letzten Jahren zugenommen hat.
Was für Formen von Gewalt sind denn die Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt und wie häufig würden Sie sagen, kommt das vor, wenn Sie sagen, es ist öfter als früher?
Das reicht von Bedrohungen, Beleidigungen bis hin zu körperlichen Sachen wie Anspucken, vors Schienbein treten, schlagen, würgen, mit dem Kopf zustoßen. Das sind Sachen, die zum Glück nicht so häufig passieren. Aber wenn man mit dem Personal der Notaufnahme spricht, sagen die, dass Beleidigungen und Bedrohungen fast an der Tagesordnung sind.
Haben Sie Beispiele vielleicht, mit was für Arten von Bedrohungen sich die Betroffenen da auseinandersetzen müssen?
Zum Beispiel, ich weiß, wann du Feierabend hast, ich warte auf dich beim Auto oder solche Sachen.
Was denken Sie, woran liegt das, dass das zugenommen hat? Sie haben jetzt gesagt, irgendwie die Aufmerksamkeit ist größer, es wird auch mehr darüber berichtet. Gibt es auch Faktoren, die dazu führen, dass es tatsächlich mehr geworden ist?
So ganz genau weiß man das nicht. Da wird auch drüber geforscht. Die Polizei beschäftigt sich auch damit. Eine Sache, die immer wieder erwähnt wird, ist der verlorene Respekt. Der Respekt vor Personen in Uniform, der Respekt vor Personen im Arztkittel oder in der Pflegeuniform, die helfen wollen. Das hat abgenommen. Es ist in der Gesellschaft leider auch so, dass Gewalt immer mehr als probates Mittel anerkannt wird, um seine Ziele zu erreichen. Und die Zündschnur ist kürzer geworden bei vielen, auch seit der Corona-Zeit, bemerkt auch die Polizei, durch die Isolationsmaßnahmen. Und die Leute flippen halt schneller aus, werden verbal ausfallend und schlagen auch mal zu.
Kann man sagen, dass Kolleginnen und Kollegen in einigen Bereichen besonders gefährdet sind? Oder ist das was, was quer durchs Klinikum eigentlich überall vorkommen kann?
Es kann überall vorkommen, in jedem Fall. Wir haben auch Vorfälle auf den Normalstationen. Da betrifft es weniger die Patienten selber, sondern mehr die Angehörigen, die dann einfach in Ausnahmesituationen sind, weil sie in Sorge um ihre Angehörigen sind. Aber wirklich Hauptvorkommensort sind unsere zentrale Notfallambulanz und unsere pädiatrische Ambulanz.
Jetzt wollen wir nicht nur über das reden, was schwierig ist und wo gesellschaftliche Entwicklungen das Leben vielleicht für alle ein bisschen schwieriger machen, sondern Sie tun ja was dagegen. Sie bieten am Klinikum in Leverkusen Gewaltpräventionsschulungen an. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie dazu gekommen, solch ein Angebot da zu machen?
Ja, das ist ein bisschen zufällig passiert. Es gab einmal wieder diesen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Und da war das Klinikum auch in dieser Farbe angestrahlt und ich habe einfach angeboten, weil ich Wing Chun-Lehrer bin und regelmäßig Kinder, Frauen und Männer in Selbstverteidigung unterrichte, dass ich da mal einen Frauen-Selbstverteidigungskurs mache. Und dann bin ich an Frau Odenthal verwiesen worden vom Gesundheitsmanagement, dass ich das mit ihr organisiere. Und so haben wir uns überhaupt da erst kennengelernt bei diesen Selbstverteidigungstagen, das waren 2 Tage. Und da habe ich erstmal überhaupt erfahren, dass es auch nicht nur jetzt eine Bedrohung für die Frauen auf dem Weg von oder zur Arbeit gibt, sondern dass auch ein echtes Problem in der Notaufnahme ist mit den Patienten und Angehörigen und der zunehmenden Gewaltbereitschaft. Und dann habe ich gedacht, ja, da könnte man ja was mal dagegen unternehmen, habe mich bei der Polizei erkundigt. Ich wollte eine offizielle Stelle, man kann sich am Wochenende zum Gewaltpräventionstrainer ausbilden lassen, kein Problem, kann jeder machen. Nur wie viel das dann bringt, ist na klar, also kann man sich vorstellen. Und die einzige offizielle Stelle, die ich gefunden habe, war die Polizei Recklinghausen, die dieses BIOS-System entwickelt hat, das berufsspezifische Interventions- und Sicherheitskonzept oder Training. Und da habe ich dann den Kriminalhauptkommissar Dietmar Schirmacher angerufen und der gesagt, Mensch, jemanden wie dich, der im Gesundheitssystem tätig ist, der Nahkampf schon Ausbildung hat und Interesse hat, das umzusetzen im Gesundheitssystem, suchen wir schon seit Jahren. Komm, wir bilden dich aus. Und dann hat er gesagt, also alleine geht das nicht, du brauchst jemanden anders. Dann habe ich Jessica angerufen, die ist dann sofort gekommen und dann haben wir diese 6-tägige Ausbildung bei der Polizei zusammen gemacht.
Dann erzählen Sie doch gerne mal was über die Ausbildung 6 Tage lang. Da lernt man ja schon eine ganze Menge. Was haben Sie da gelernt, Sie beide?
Ja, in der Trainerausbildung geht es darum, erstmal den Gefahrenradar an sich zu schulen. Und wie bringe ich eigentlich meine Mitarbeitenden dazu, ihren Gefahrenradar zu nutzen? Das heißt, schon direkt Situationen im Gesamten wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir im Alltag unterwegs sind, nehmen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt unserer Umgebung wahr und fokussieren uns auf die Tätigkeit, die wir gerade tun und sehen gar nicht, was in der Peripherie los ist. Und genau das ist beim Gefahrenradar, wenn man so ein bisschen ungutes Bauchgefühl hat, unglaublich wichtig, um zu erkennen, wo können denn jetzt Situationen entstehen oder wo sind auch Gegenstände, die mir gefährlich werden könnten, wo sind meine Fluchtwege. So, das war so der erste Schritt, wirklich diese Aufmerksamkeit zu öffnen. Und dann geht es weiter über, was kann man organisatorisch tun? Wie sind die rechtlichen Bedingungen? Wie sieht Selbstschutztraining aus im Gegensatz zu Selbstverteidigungstraining? Denn wir wollen ja, dass die Mitarbeitenden lernen, sich selbst vor Gefahren zu schützen und aus der Gefahrensituation rauszukommen und nicht den größtmöglichen Schaden anzurichten. Wie sehen Nachsorgeangebote aus? Wie sieht eine vernünftige Rettungskette aus? Also alles das im Detail.
Und beim Training gibt's dann auch so Szenario-Trainings der Polizei. Da wird man in Überforderungstrainings auch geworfen. Also zu zweit geht man raus, erst aus dem Raum, kommt dann wieder in die Gruppe und dann haben die ein Szenario vorbereitet, das man nicht kennt und in dem man bewusst überfordert wird, um das Erlernte dann anwenden zu können und auch unter Beweis zu stellen.
Also so realistisch wie möglich, weil absolut. Ja im Klinikalltag es auch nicht so ist, dass irgendjemand sagt, pass mal auf, wir machen es jetzt so, der Angreifer kommt da von links, dann nur, dass du es schon mal gehört hast.
Richtig.
Das ist ja im Alltag auch nicht.
Oder dann sind da so Szenarien, dass man abgelenkt wird und eigentlich die Gefahr von wo ganz anders herkommt, dass also getestet wird. Ich kann da auch nochmal ein praktisches Beispiel für sagen. Eine der ersten Sachen, auch die wir gelernt haben und die wir auch schulen, ist, wenn eine Person mir gegenübersteht, so im Abstand von 1,5 Metern, und wir der ins Auge gucken und mit der reden und die regt sich langsam auf, sind wir nicht trainiert, die ganze Person zu gucken. Aber ich kann sie jetzt angucken und ich sehe ihre Füße. Ich sehe ihre Hände und ich sehe ihre Füße und ich schaue ihnen in die Augen. Mhm. Wir können das. Wir haben diese Wahrnehmung in der Peripherie. Wir haben uns einfach, wir sind nicht mehr gewohnt, sie zu nutzen. Und das schulen wir zum Beispiel auch dort. Dass wir wissen, okay, wenn da irgendein Schlag kommt, ein Tritt, sonst was, ich habe die ganze Person im Blick. Ich muss da nicht auf die Füße gucken. Ich gucke da in die Augen, aber ich sehe die ganze Person. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie man eine Alltagssituation, wo jemand sich aufregt, viel, viel sicherer gestalten kann.
Wie war das für Sie in dieser Situation, als Sie die Schulung gemacht haben? Da haben Sie ja eine ganze Menge jetzt auch gerade, was Sie geschildert haben, gelernt, was neu vielleicht ist und so. Gerade dieses auch Reagieren auf Situationen, die erstmal unerwartet sind und so. Wie ging Ihnen das dabei?
Grundsätzlich war ich sehr erstaunt, denn ich selbst habe ja gar keine Kampfsporterfahrung. Und dieses Biosystem ist so ausgelegt, dass man mit sehr wenigen Techniken wirklich, ja, 80-90% der Angriffe abwehren kann. Ich brauche mich nicht zwischen 20 verschiedenen Techniken entscheiden und überlegen, kommt der Angriff von links, kommt der Angriff von rechts. Nein, die Techniken funktionieren universell. Und dadurch war es einfach auch so simpel, das Ganze zu erlernen. Und das ist auch das, was die Teilnehmer uns immer wieder spiegeln. Mensch, das ist eigentlich total einfach. Und ich traue mir zu, das auch in Situationen anzuwenden.
Ja, ich kann nur sagen, also es gab Sachen, die waren für mich jetzt nicht neu, wie einen potenziellen Angreifer insgesamt wahrzunehmen, den Abstand einzuschätzen und so weiter. Das war für mich alles nicht neu. Aber ich kann nur auch eben als jemand sagen, der sein Leben lang schon Kampfsport trainiert und Selbstverteidigung unterrichtet, dass die Techniken, die da gelehrt werden, Universallösungen sind, die 100%ig funktionieren. Das ist alles einfach, nur das Simpelste und Effektivste, um sich selbst schützen zu können, sich selbst zu befreien zu können, aber auch um Kollegen zu helfen. Ne? Wir lernen auch da Zugriffstechniken der Polizei und unterrichten die, wie ich jemanden zu Boden bringen kann, der jetzt an dem Kollegen irgendwie dran ist zum Beispiel.
Dann erklären Sie doch noch mal ganz kurz für alle, so wie ich jetzt die BIOS noch nie gehört haben. Was ist das genau und was beinhaltet das konkret? Also Sie haben ja jetzt viele Beispiele gehabt, aber mir ist dieser Begriff BIOS noch ein bisschen fremd.
Berufsspezifisches Interventions- und Sicherheitstraining heißt das ja. Oder Konzept, also die Polizei redet immer von ganz vielen Waben. Es gibt da so viele Waben, es gibt also die deeskalierende Kommunikation. Es gibt den Selbstschutz, Selbstverteidigungsbereich. Ja. Es gibt den rechtlichen Aspekt, die Nachsorge. Es gibt die mentale Einstellung in so einer Situation. Das wird auch trainiert. Wie kann ich durch positive Selbstinstruktion mich befähigen, auch schwierige Situationen zu überstehen? Da hat die Polizei viel Erfahrung mit. Wenn ein SEK eine Wohnung stürmt, sagen die nicht vorher, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert mir jetzt? Die sagen, ich kann, ich will, ich werde, ich gehe da rein. Ich erledige das. Ne? Und die mentale Fitness unterrichten wir auch und wird da auch unterrichtet zum Beispiel. Also es ist ein ganz komplexes System. Das kann man nicht nur auf ein paar Aspekte reduzieren. Das ist ein gesamtheitliches Konzept zum Selbstschutz. Psychisch, physisch, Vorsorge, Nachsorge, rechtlich.
Klingt auf jeden Fall so, als wäre das zu diesem Problem mehr Gewalt gegen medizinisches Personal eine gute Lösung. Jetzt geben Sie das, was Sie gelernt haben, ja auch an die Kolleginnen und Kollegen am Klinikum Leverkusen weiter. Wie sehen denn die Schulungen aus, die Sie da anbieten?
Das sind Eintagesschulungen und die beinhalten das berufsspezifische Interventions- und Sicherheitstraining, sind aber auf unsere organisationalen Bedürfnisse angepasst. Das heißt, alle Teilnehmer, die dort sind, sind in unser Notfallsystem eingebunden. Wir haben ein Alarmsystem über unser Telefon. Das heißt, eine Station löst einen Alarm aus und die zweite Station wird alarmiert. Zwei der ausgebildeten Kollegen gehen dann zu dem Alarmort hin, in dem Bewusstsein, dort ist eine Gewaltlage, in der ich helfen kann. Und ich sage auch bewusst helfen kann, weil müssen tut das niemand. Das Einzige, wozu sie verpflichtet sind, ist Hilfe zu holen. Und wer es sich zutraut, darf den Kollegen mit dieser Ausbildung einfach auch helfen. Und damit haben wir schon diesen Zusammenhang in der Organisation. Wir unterstützen uns gegenseitig, sind darin ausgebildet und damit ist dieses mentale Mindset einfach auch so wichtig. Das heißt, wie ist mein Ablaufplan dafür? Ich werde alarmiert, wir gehen zu zweit dorthin. Auf dem Weg bereiten wir uns mental vor, denken nochmal drüber nach. Gefahrenradar, welche Techniken können wir anwenden? Wo sind für uns potenzielle Gefahrenquellen? Wo können wir uns zurückziehen? Wie können wir unseren Kollegen helfen? Dann kommen die dort an und können helfen.
Und wie reagieren die da drauf? Also das ist ja jetzt sowas, was auch ganz anders ist als das, was sie normalerweise in ihrem Arbeitsalltag machen. Was kriegen sie für Feedback?
Das ist ganz interessant, weil die kommen da morgens an. Das ist ja ein Pflichtprogramm für die. Das heißt, die werden dann informiert, an dem und dem Tag hast du jetzt eine 8-stündige Schulung statt Arbeit. Gehst du da hin und kriegst diese BIOS-Schulung. Dann kommen die schon schlecht gelaunt da morgens an, weil die sagen, da quatscht mich irgendjemand voll über deeskalierende Kommunikation und so weiter. Und das bringt sowieso nichts. So kommen die erstmal an. Und durch das BIOS-Konzept, weil das so gut ist, und ich glaube, wir können das auch ganz gut vermitteln, sind die in kürzester Zeit, nach 20 Minuten sind die Feuer und Flamme. Sind die total überzeugt, dass sie das brauchen. Weil wir machen das immer am Anfang, statt viel zu reden, machen wir das so, die Jessie fängt an, was zu erzählen, einen Theorieteil, und ich unterbreche sie plötzlich und spiele einen aufgebrachten Patienten, der sie angreift. Und dann zeigen wir einmal, was einer ungeschulten Person passiert und dann, wie eine geschulte Person reagiert. Und dann frage ich immer, wer denkt, dass ihm das passieren könnte, sagen alle, ja, ich, und ich will das auch lernen. Und damit sind die 7,5 Stunden 100%ig bei der Sache, sind total begeistert und wir kriegen sehr positives Feedback.
Und dabei bleibt es dann auch bei einem 8-stündigen Kurs oder gibt es auch noch so eine Art Aufbaukurs, wenn man tiefer eindringen will?
Wir haben unsere 8 Stunden Basisschulung und dann erfolgt ein Auffrischungskurs, optimalerweise nach 6 Monaten. Das schaffen wir nicht immer. Also dann sind es doch mal 8 Monate, aber wir versuchen es.
Und da wird dann nicht der Theorieteil, der ist ja eigentlich klar. Wenn ich einmal das verstanden habe, die rechtliche Situation und so weiter, da werden diese praktischen Selbstschutzübungen wiederholt. Das kann man gar nicht oft genug trainieren. Und es sind nur ein paar, eine Handvoll Techniken, aber die werden dann in dieser Auffrischung wiederholt, damit es einfach automatisch abläuft. Das muss ein Automatismus sein, dieser Selbstschutz.
Dann sprechen wir doch mal über die Techniken und das, was Sie da konkret vermitteln. Also wir haben jetzt schon über deeskalierende Kommunikation gesprochen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was kann man denn tun, um so eine etwas verschärfte Situation, wo einer kommt erstmal nur verbal, beschimpft mich, bedroht mich, das zu entschärfen?
Da ist die Polizei natürlich auch super dafür, um das zu unterrichten, weil das haben die ständig. Und da haben die viel Erfahrung mit. Und da gibt's so ein paar Tricks. Also erstmal eine respektvolle Haltung dem gegenüber, der mir gegenübersteht. Und das ist manchmal nicht so schwierig, wenn der schon sich sehr unangenehm verhält von Anfang an. Und die Polizei hat ja auch so ein paar Tricks, die nennt das, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, erstmal gehen die davon aus, ich weiß, dass ich okay bin, dass ich ein ganz guter Typ bin. Denke ich, hoffe ich mal. Und ich gehe erstmal davon aus, dass der andere das auch ist. Auch wenn der jetzt da krass ausflippt, denke ich, Mensch, ich muss erstmal mit einer positiven Einstellung dran gehen und sagen, ist bestimmt ein guter Typ, hat heute einen schlechten Tag, regt sich irgendwie auf. Aber geh erstmal mit der Einstellung ran, ohne ihn vorher zu verurteilen oder weil er Tätowierung hat, in eine Schublade zu stecken. Sag erstmal, der ist auch okay. Und das ist erstmal die Basis, dieses trotzdem respektvoller Umgang. Und dann gibt's noch ein paar andere Tipps, dass man sagt, klare Kommunikation, klare Anweisungen auch. Setzen Sie sich jetzt hin, es kommt gleich niemand. Man darf nicht in diesen Situationen anfangen, irgendwas zu pflegen. Jetzt bitte, bitte beruhigen Sie sich doch. Wenn das ein dominanter Typ ist, der fährt dann erst recht hoch, weil er sich überlegen fühlt. Also da gibt's, das kann man jetzt nicht in Kürze schildern, aber es gibt ein paar Tipps, die kommen einem erstmal sehr einfach vor, aber das macht man sonst nicht und das hilft viel.
Und haben Sie in der Praxis schon feststellen können, wie das funktioniert? Also wenn wir die Situation jetzt mal weiterdenken, Sie haben so reagiert, wie Sie es jetzt gerade geschrieben haben. Was kommt dann zurück von dem eigentlich erstmal bedrohlichen Typen?
Ja, ich durfte das schon mal erleben, dass ein Patient da ausflippt. Und die Sache ist natürlich so, also ich war im Ambulanzzentrum und da ist jemand völlig ausgeflippt. Und dann werde ich natürlich dazu gerufen, weil die wissen, dass ich das unterrichte. Und dann darf ich mich darum kümmern. Und das war auch jemand, den konnte man verbal nicht deeskalieren. Das muss man auch wissen. Wenn jemand sagt, ich reg mich jetzt so auf, dass ich gleich ausflippe und körperlich aggressiv werde, kriege ich den nicht mit irgendeinem Zauberwort dann mehr deeskaliert. Dann muss ich wirklich die Basics der Selbstverteidigung, des Selbstschutzes beachten. Dass ich sage, ich halte Abstand, ich habe die Hände in einer lockeren, in einer offenen Form vom Körper. Das wirkt beschwichtigend, kann mich aber sofort schützen. Ich habe einen stabilen Stand, dass wenn ich mich irgendwie verteidigen muss, wenn ich eine Schutztechnik mache, dass ich nicht gleich umfalle. Und das konnte ich auch da alles anwenden. Er ist mich körperlich angegangen, dann habe ich den von mir weggestoßen, um wieder Abstand herzustellen. Für mich jetzt problemlos, aber da waren, allein dass er so ausgeflippt ist, einige Kolleginnen traumatisiert, haben da gestanden und gezittert. Ich glaube, brauchten auch psychologische Nachbetreuung, einfach weil er so ausgeflippt ist, ne? Obwohl jetzt niemand körperlich verletzt wurde.
Jetzt sind Sie natürlich ein bisschen im Vorteil als Mann, auch mit jemandem, der Selbstverteidigungs- oder Kampfsporterfahrung hat. Ist das was, wenn ich jetzt mal zu Ihnen gehe, Sie als Frau, wo Sie sagen, Sie haben keine Kampfsporterfahrung oder vielleicht auch jemand, der nicht so dominant auftritt oder so, eher ein bisschen zurückhaltender ist? Funktioniert das da auch?
Ja, es funktioniert. Und zwar, weil ich nach so einer Schulung einen Handlungsplan im Kopf habe. Ja, das ist ja genau das. Ich komme in eine Situation rein. Ich habe dann einen Handlungsplan. Erstmal versuche ich deeskalierend zu kommunizieren. Wenn ich merke, das klappt nicht, dann versuche ich meinen Abstand herzustellen. Wenn es geht, hole ich schon direkt eine Kollegin hinzu oder einen Kollegen. Ich weiß aber auch, dass meine Kompetenzen nicht beim Reden aufhören. Und das gibt mir einfach eine Selbstsicherheit in den Situationen, die einfach nicht zu unterschätzen ist.
Die Jessica ist das beste Beispiel dafür, dass es gut funktioniert, weil sie hat vorher keine Kampfsport, keine Nahkampf, keine Kampfkunst trainiert. Und wenn wir diese Schulungen machen und ich die plötzlich da als aggressiver Patient erst anschreie und dann auf sie einschlage, muss sie sich unheimlich konzentrieren, das am Anfang falsch zu machen. Das ist schon so bei ihr drin, dass sie automatisch die richtige Schutztechnik macht. Und dann sage ich, Moment mal, das wollte ich jetzt nicht zeigen. Du solltest dich jetzt mal quasi treffen lassen und einmal, sie muss sich schon jetzt unheimlich überwinden, um nicht automatisch das Richtige zu machen. Und auch bei diesen ganzen Befreiungstechniken, das sind ja oft zierliche Mitarbeiterinnen in der Pflege auch, das sind alles Techniken, die arbeiten mit Hebelkräften, da kommt es nicht auf Kraft an. Es muss immer, nicht nur im Videostraining, auch im Wing Chun oder in einer guten Selbstverteidigung, es muss immer funktionieren, auch wenn der Angreifer stärker ist. Alles.
Das heißt, wir sind jetzt schon direkt in der Art von Aggression, die tatsächlich handgreiflich wird. Wir sind jetzt über das Verbale hinaus. Was passiert dann, wenn Sie merken, jemand geht Sie körperlich an und möchte Sie schlagen oder treten?
Da haben wir außer den reinen Schutztechniken haben wir auch noch ein paar andere Tricks auf Lager. Und das habe ich auch erst im BIOS-Training gelernt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einer Schule. Da war das so, da ist ein Hells Angels Anführer zu einer Lehrerin gegangen, hat gesagt, mein Sohn hat eine 5, ich will eine 2. Da hat die Lehrerin gesagt, das kommt gar nicht in Frage hier. Punkte, Noten, da hat er sie einfach umgeschlagen. Jetzt nehmen wir mal eine geschulte Lehrerin, da kommt der Hells Angels Anführer zu ihr und sagt, mein Sohn kriegt eine 2. Sagt sie, klar, kein Problem. Ich muss nur kurz das Heft mitnehmen zum Schuldirektor, das darf nur der ändern. Ist kein Problem. Setzen Sie sich hin, 5 Minuten bin ich mit einer 2 wieder da. Alles gelogen. Egal, sie kommt sicher aus der Situation raus. Sie hat diesen Handlungsplan im Kopf. Das gilt auch für Mitarbeiter bei uns am Klinikum. Wir hatten Situationen, da wollten Patienten im Patientenmanagement einen OP-Termin haben. Und die sagen, ich will den nächsten Montag haben, egal ob der frei ist oder nicht. Und haben sie teilweise mit dem Tisch an die Wand geschoben. In Zukunft sagen die, klar kriegen sie einen Termin am Montag. Dann geht er nach Hause und ruft man ihn an und sagt, April, April. Aber die Person hat keinen Schaden genommen. Lügen ist in solchen Situationen ein probates Mittel, um aus der Situation zu kommen. Das muss man aber im Kopf haben als Handlungsalternative. Wenn man das nicht hat, macht man es nicht.
Wie weit kommen Sie denn alleine auch mit dieser Schulung und wann ist es nötig, auch die Polizei vielleicht zu informieren, zu alarmieren, den Sicherheitsdienst oder sich noch mehr Unterstützung zu holen?
Das hängt natürlich immer von der Situation ab. Habe ich eine Situation, die im Warteraum der ZNA droht zu eskalieren, dann informiere ich natürlich schneller die Polizei. Schon alleine, dass wir sagen, okay, es kommt hier gleich eventuell zu einem Vorfall. Wir brauchen Unterstützung, total sinnvoll. Da kann man auch unseren Wachdienst alarmieren, dass der mit hinzukommt. Aber was mache ich denn, wenn ich mit dem Patienten allein im Zimmer bin? Und das ist ja das Überwiegende. Das ist die Schwester oder der Arzt im Untersuchungszimmer oder es ist die Pflegekraft auf dem Patientenzimmer. Und das ist dann nett, dass ich den Sicherheitsdienst und die Polizei rufen kann. Aber bis die da sind, ist die Situation meist schon vorüber und der Schaden passiert.
Und eins ist auch klar, alles, was irgendwie mit Waffen zu tun hat, mit Amok-Situationen, es gibt das Aachener Modell, das teilt es in 4 Gefährdungsstufen ein und Stufe 3 und 4 ist dann starker körperlicher Angriff, Körperverletzung, Einsatz von Waffen, Schusswaffen, da ist natürlich sofort, die Polizei muss informiert werden. Aber auch bei anderen, also Angriffen muss man Anzeige stellen. Wenn jemand jetzt einen körperlichen Angriff macht und in dem Moment, wenn der Schlag kommt und die Person ist nicht geschult, das sehen wir auch in den Überwachungsvideos in den Kliniken in Berlin, kann man auf YouTube angucken, wie die niedergeschlagen werden. Die Polizei hilft nichts zu rufen in dem Moment. In dem Moment, wo die Faust fliegt, muss die Person geschult sein, um sich selbst schützen zu können. Nachher kann man die Polizei rufen. Aber wenn man irgendeine Situation hat, so eine Amok-Situation, muss sofort die Polizei informiert werden. Aber auch das Personal muss trotzdem geschult sein. Wir schulen unser Personal auch, wie man sich verhält bei jemandem, der ein Messer zieht. Das prinzipielle taktische Vorgehen beim Amoklauf. Man hofft natürlich, dass das nie passiert, aber es ist immer besser, man hat ein Konzept für die Situation.
Wie sieht's denn mit der Nachbereitung aus? Also das Thema Trauma haben wir ja eben am Rande schon gestreift. Wenn jemand so eine Erfahrung macht, sowas erlebt, hinterlässt das ja auch Spuren auf der Psyche. Was für Unterstützung bekommen die Betroffenen denn da von Seiten der Klinik?
Ja, wir haben das über kollegiale Unterstützer gelöst. Das heißt, wir haben ein Meldesystem für alle Art von Gewaltvorfällen, wo die Mitarbeitenden zunächst angeben, wo ist das passiert, was ist passiert, wer war mit dabei, wie schwerwiegend war der Vorfall und möchte ich einen Austausch zu diesem Thema oder gebe ich das nur einfach als statistische Meldung ab? Und sobald ich anklicke, ich möchte gerne Unterstützung zu dem Thema haben, melden sich unsere kollegialen Unterstützer und bereiten das Ganze auf. Das heißt, die unterstützen im weiteren Vorgehen von einer psychologischen Erstbetreuung als betriebliche psychologische Ersthelfer über den Ablauf, wie stelle ich am besten eine Unfallanzeige. Und auch das bleibt bei den Unterstützern. Das heißt, das geht bei uns nicht quer durchs Haus und durch die Personalabteilung, sondern das ist dort in einem geschützten Rahmen. Dann stellen wir als Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitenden eine Strafanzeige und einen Strafantrag, weil es uns wichtig ist, dass auch wirklich jeder Vorfall zur Anzeige gebracht wird. Darüber hinaus in leichteren Fällen schicken wir Gefährderanschreiben raus. Das heißt, dieses Verhalten tolerieren wir nicht. Beim nächsten Mal erwarten wir, dass es besser wird. Oder verteilen auch Hausverbote, dass wir sagen, das war eine Spur zu viel. Das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient oder Klinik-Patient ist jetzt gestört und wir werden sie nicht mehr behandeln. Ausgenommen sind davon natürlich Notfälle. Die werden wir natürlich immer behandeln. Aber elektive Behandlungen werden dann an diesen Patienten nicht mehr weiter ausgeführt. Da ist uns der Schutz der Mitarbeiter zu wichtig.
Das ist ja alles sehr, sehr konsequent. Das finde ich super, wie Sie das auch umsetzen, so wie Sie es jetzt auch geschildert haben. Nun ist das natürlich nichts, was Sie beide im Alleingang machen können, sondern Sie sind angewiesen darauf, dass die Klinikleitung das mitträgt. Wie sieht's aus? Was für Unterstützung bekommen Sie da?
Also das ist aus unserer Sicht elementar, dass die Klinikleitung das Thema Gewaltprävention oder Schutz der Mitarbeiter ernst nimmt. Sonst kann man ein System nicht in einem Unternehmen etablieren. Wenn das nicht von oben Unterstützung erfährt, wir sind in dieser glücklichen Situation, dass das Unternehmen das auch anerkennt und maximal unterstützt. Es geht sogar so weit, dass wir bisher nur diese Bereiche geschult haben, die besonders gefährdet waren oder helfen kommen, wie die Notaufnahme, pädiatrische Ambulanz, Intensivstationen, weil die nachts im Dienst da helfen können. Aber das Klinikum hat jetzt entschieden, dass jeder Mitarbeiter im ganzen Klinikum, also 2400 Leute, geschult werden, weil es halt jeden treffen kann auf jeder Station. Aber wir können jetzt nicht neben unserer Arbeit noch 2400 schulen und refreshen, dann machen wir nichts anderes mehr und schaffen es nicht. Deswegen ist es jetzt so, dass wir sind Multiplikatoren der Polizei. Das heißt, wir dürfen auch Trainer ausbilden. Wir werden jetzt Trainer ausbilden, die dann die Schulungen multiplikativ am Klinikum durchführen können, damit jeder geschult wird.
Das ist ja super. Dann kann sich langfristig im Grunde jeder, der bei Ihnen am Klinikum arbeitet, sicherer fühlen und auch das Gefühl haben, ich werde von meinem Arbeitgeber in dieser Hinsicht unterstützt. Jetzt sind wir ja hier ein Recruiting-Podcast. Das heißt, es geht immer darum, was tun Kliniken gegen den Fachkräftemangel. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, es ist natürlich auch ein Faktor, wenn wir in diese Richtung schauen. Oder nehmen Sie das wahr? Sind Sie da in Bezug als Arbeitgeber in diesem Punkt jetzt attraktiver aufgestellt, um auch Fachkräfte, Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal besser zu erreichen?
Also ich könnte mir das vorstellen. Also ich weiß gar nicht, ob das richtig genutzt wird bisher, ehrlich gesagt. Also das ist schon so, dass wir in den Medien ja viel auftauchen oder auch zum Beispiel ist jetzt von der Klinikleitung entschieden worden, dass wir in der Mitarbeiterzeitung hatten wir die Titelstory, wir beide waren auf der Titelseite zu sehen. Das zeigt schon, dass sie das wichtig finden. Man könnte damit auch werben, ne? Das stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bisher wird es bei uns nicht gemacht, aber man könnte sagen, es ist ja nun mal ein extremes Problem im Gesundheitssystem. Und wenn ich jetzt jemand in der Pflege bin, der eine Stelle sucht, wäre es mir sehr wichtig, dass ich irgendwo arbeite, wo ein gutes Gewaltschutzkonzept etabliert ist. Also auf jeden Fall könnte das ein Recruiting-Vorteil sein.
Also in unserem Steuerkreis Gewaltprävention sitzt auch die zuständige Recruiterin der Pflege mit dabei. Bisher haben wir uns mehr auf interne Bekanntmachung fokussiert, aber ich denke, das wird in nächster Zeit dann auch mit in die Außenwirkung gehen.
Ist ja dann vielleicht für Sie auch ein ganz guter Impuls, das da mal reinzugeben, ne? Dass man wirklich sagen kann, wie Sie es gerade schon formuliert haben. Also es ist ein Thema, was viele beschäftigt und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich bei diesem Arbeitgeber besser geschützt fühlen, ist das ein Aspekt, der vielleicht dazu führt, da bewerbe ich mich mal, das ist attraktiv.
Könnte ich mir vorstellen, also für mich wäre das so.
Wie sieht denn das aus? Sind Sie da im Klinikum Leverkusen ein Stück weit Vorreiter in der deutschen Kliniklandschaft, was so diese Gewaltprävention betrifft? Oder sehen Sie das in anderen Häusern auch?
Also ich glaube schon, bei aller Bescheidenheit, dass wir das von uns behaupten können. Also es gab immer schon Krankenhäuser, die mal jemanden, einen Trainer für Gewaltprävention oder Deeskalation engagiert haben, dass der eine Handvoll Leute schult. Das gab es immer schon, das war auch bei uns so. Das hat fast jede Klinik schon mal gehabt, wenn es ein Problem gab. Aber mir ist keine andere Klinik bekannt, die das so in den Grundstrukturen verankert hat, dass Mitarbeiter so gut ausgebildet sind, dass sie andere Trainer ausbilden können, als auch das Personal schulen können und systematisch durchschulen und es damit dauerhaft am Unternehmen verankert ist. Ich glaube, da haben wir schon eine Vorreiterrolle im deutschen Gesundheitssystem und wir waren zum Beispiel auch die erste Klinik, die dem Netzwerk Sicher im Dienst beigetreten ist. Das ist ein Netzwerk der Polizei und Landesregierung NRW, um den Dienst im öffentlichen Dienst sicherer zu gestalten. Und da treten jetzt ganz viele Krankenhäuser bei und haben schon einen Trend gestartet da, würde ich schon sagen.
Wie sehen Sie denn das? Sind die Kliniken ein Stück weit auch einfach in der Verantwortung, ihre Mitarbeitenden zu schützen vor Gewalt? Also gehört das so zu dieser Verantwortung des Arbeitgebers den Mitarbeitenden gegenüber? Das würde ja heißen, im Grunde das, was Sie tun, sollte es mehr oder weniger überall geben, oder?
Da sind wir nicht nur vielleicht in der Verantwortung, da ist jeder Arbeitgeber in der Verantwortung. Es gibt ein ILO-Abkommen, das jetzt 2024 in ein deutsches Gesetz überführt würde, was besagt, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet ist, seine Mitarbeitenden vor Gewalt zu schützen, sowohl verbaler als auch körperlicher Gewalt, und was für Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen. Also theoretisch ist es sogar im deutschen Gesetz verankert.
Und das ist auch ein wichtiges Argument gegenüber Geschäftsführungen, die das als unwichtig erachten, das Thema, dass man sagt, es ist genau wie Brandschutz ist ein Gesetz, Strahlenschutz ist ein Gesetz und das ist auch ein Gesetz. Das wird noch nicht so überall so umgesetzt, aber das ist kein Luxus, der Schutz der Beschäftigten oder Gewaltprävention. Das ist notwendig und das ist gesetzlich vorgeschrieben.
Wie kommt es dann, dass es das woanders noch nicht so gibt?
Ich glaube, da hinken einige einfach hinterher. Also mittlerweile ist es auch immer mehr so, dass da sich niemand gegen sträubt mehr, glaube ich. Mittlerweile wollen die Kliniken was machen und das kann man halt nicht von heute auf morgen umsetzen. Das dauert ein bisschen und da sind andere Kliniken jetzt auch dabei. Also gerade Dortmund zum Beispiel, wo der Vorfall passiert ist. Also es treten immer mehr Kliniken dem Netzwerk bei. Wir tauschen uns aus. Wir können ja auch Tipps geben. Wir geben natürlich anderen Kliniken gerne Tipps oder machen auch mal eine Schulung. Wir helfen uns natürlich gerne im Gesundheitssystem.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Ganze immer auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Also die Schulung unserer Mitarbeitenden, gut, das machen wir jetzt durch interne Trainer, was den Vorteil hat, dass einfach mehr Leute in dem System beteiligt sind, dass das Thema immer präsent ist und am Leben gehalten wird. Das ist der große Vorteil, als wenn man immer mal wieder punktuell von außen einkauft. Auf der anderen Seite stellen wir aber natürlich auch dafür Personalressourcen bereit. Und die kosten ja auch. Sie fehlen uns, sie müssen im Dienst quasi ersetzt werden und werden dann in der Zeit noch fortgebildet. Darüber hinaus denken wir ja auch bei Neubauten darüber nach, was können wir baulich-technisch verbessern? Wie können wir noch Alarmsysteme einsetzen? Auch das ist ein wesentlicher Kostenfaktor und den muss sich unser Gesundheitssystem auch leisten können. Und da ist oft dann einfach der Punkt, an dem es scheitert.
Wie bringt man das unter einen Hut? Also das sind ja auch gute Argumente, die es ein bisschen aufhalten können. Gerade dieser Kostenfaktor in einem Gesundheitssystem, das ja sowieso schon finanziell so stark belastet ist.
Da ist es einfach ganz wichtig, dass dieses Thema aus der Tabuzone rausgerückt ist, dass es jetzt auch in der Politik präsent ist, dass es dieses Netzwerk gibt. Darüber hinaus sind wir im Austausch mit der Ärztekammer. Die Krankenhausgesellschaft hat auch zusammen mit sich ja im Dienst einen Leitfaden auf den Weg gebracht und erhebt jetzt Daten. Was müssen wir im Gesundheitssystem anbieten? Wie teuer ist das? Wie kann das kalkuliert werden? Also, dass das einfach auch auf politischer Ebene mitgedacht wird und, wenn wir Glück haben, daraus auch Fördermittel generiert werden.
Was wünschen Sie sich denn von Seiten der Politik? Also wie kann man Sie und wie kann man auch andere Kliniken da noch stärker unterstützen?
Das könnte einerseits durch Vorgaben sein. Es gibt ja zum Beispiel, eine Klinik kann nicht betrieben werden ohne Brandschutzkonzept, ohne Brandschutzbeauftragte. Und dasselbe könnte man natürlich für Gewaltschutz machen. Damit wäre das zack etabliert, dann ist es nicht ein nice to have, das ist das einfach was man haben muss und dann wird das stattfinden. Das wäre eine Sache und sonst natürlich auch, wie gesagt, dass man das einpreist, einkalkuliert, dass das alles Zeit und auch Geld kostet.
Jetzt hören das vielleicht auch Entscheiderinnen und Entscheider in anderen Kliniken und sagen, ja Mensch, da müssen wir auch mal was tun. Was raten Sie denen? Wie fängt man an? Was wären so die ersten Schritte, um so ein Programm auf den Weg zu bringen?
Am cleversten wäre wirklich der Beitritt im Netzwerk Sicher im Dienst, denn da sind einfach ganz viele Bereiche des öffentlichen Dienstes vertreten, vom Gesundheitswesen über den öffentlichen Nahverkehr, über die Polizei, Rettungsdienste, Städte, Kommunen. Und da ist einfach so viel Wissen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern im Austausch kann man von anderen lernen, Konzepte übernehmen und für sich anpassen.
Da gibt's Standards, da gibt's Trainerstandards, wie das Training ablaufen soll, was die mitbringen müssen, wenn ich jetzt jemanden hole, der Trainer ausbildet und so weiter, die auch von uns mitbestimmt wurden und von den Koordinierungsmitgliedern bei Sicher im Dienst. Also da kann man sich bedienen.
Häufig scheitert es aber auch an der initialen Überzeugung. Also da lohnt es sich dann schon einmal, zum Beispiel den Steuerkreis oder den Entscheiderkreis seines eigenen Hauses zusammenzuholen und da vielleicht mal initial so eine Schulung anbieten zu lassen, dass die wirklich am eigenen Leib erfahren, wie gut das hilft, wie einfach es ist und welchen Benefit es bringt. Dann fallen Entscheidungen dann doch nochmal leichter.
Was wünschen Sie sich für Ihr eigenes Programm? Wie würden Sie es gerne in Zukunft weiterentwickeln?
Also den Wunsch hat uns die Geschäftsführung schon abgenommen oder erfüllt, möchte ich mal sagen, mit der Entscheidung, dass wirklich jeder Mitarbeiter geschützt wird und geschult wird. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann, weil es kann jeden treffen. Jederzeit, das haben wir auch gesehen, Es gab dann auch mal auf einer Normalstation einen schweren Vorfall mit einer schweren Verletzung einer Pflegekraft. Da hat auch niemand mit gerechnet. Das kam von jetzt auf gleich. Und das war auch einer der Gründe, warum die Entscheidung gefallen ist. Das ist eine der Basics, um gute Sicherheit für alle herzustellen, indem man alle schult. Also das ist schon der wichtigste Schritt. Und das ist bei uns schon passiert, die Entscheidung.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Busche und Frau Odenthal, für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge unseres Podcasts Bis der Arzt kommt. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiterempfehlen und natürlich auch eine gute Bewertung im Podcast-Portal Ihrer Wahl dalassen. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich für eine individuelle Beratung unserer Recruiting-Experten interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärzteschule.de.